Also so einen stimmungsvollen Ort habe ich wirklich selten erlebt. So. 13. November 1972. Der Sturm fegt mit zunehmender Heftigkeit über das weite Luch. Auf der sonst so belebten Hamburger Chaussee ist heute nur unterwegs, wer unbedingt sein Ziel erreichen muss. Eicheln oder Kastanien knallen wie Hagelkörner aufs Autodach. Im Straßengraben liegt ein Skoda, Räder nach oben. Da war ich kaum aus Potsdam raus, da habe ich mir noch gar nicht dabei gedacht. Der Fahrer hat den Wagen nicht mehr halten können. Ich atme auf, als ich das Ortsschild Paulinenaue sehe. Das ist mir jetzt auch, als es jetzt gerade auftauchte aus dem Dunkel, habe ich gesagt, damals habe ich da tief durchgeatmet. Eine Stunde später liegt der Ort abgeschlossen von der Welt. Baumriesen so dick, dass zwei Männer sie kaum zu umspannen vermögen, fallen auf einen Streich, blockieren die einzige Zufahrtsstraße. Kiefernkronen wirbeln wie Kinderdrachen durch die Luft. Das elektrische Licht flackert noch ein paar Mal, erlöscht. Telefone bleiben stumm. Und im Kastanienweg, wo die neuen Einfamilienhäuser stehen, behält der Tierarzt als einziger ein heiles Dach über dem Kopf. Die Situation ist denkbar ungünstig für einen Besuch. Die einen halten ihre Dachziegeln fest, die anderen sorgen sich um die Kinder, die auf dem Schienenweg von der Goetheschule aus Nauen kommen. Die Dritten bangen um die Männer, die im Lehr- und Versuchsgut selber lang arbeiten oder unterwegs sind, um Tiere und Maschinen vor vermeidbarem Schaden zu bewahren. Nur im Institut für Futterproduktion scheint das Leben wie gewohnt weiterzugehen. Da bekommen Sie ja einen schönen Eindruck von Paulinenaue, sagt Dr. Kloss, der Biologe. Auf seinem Schreibtisch schimmern gläserne Hafer und gläsernes Lischgras auf schwankenden Stielen. Beziehungsreiches Geschenk aus Jablonetz, denn Dr. Kloss ist Fachmann für Gräser. Beauftragt, ein Gras zu züchten, das auf Moorboden gedeiht, langlebig ist, nährstoffreich, vermehrungsfreudig und maschinell leicht zu ernten. Das hört sich einfacher an, als es ist. Einem Laien ist alles grün, Wiese und Weide. Der grundlegende Unterschied leuchtet jedoch jedem ein. Für Wiesenflächen braucht man hochwüchsiges, ertragreiches Gras, das ein- oder zweimal im Jahr maschinell abgeerntet werden kann. Auf der Weide aber braucht man Gras, das schnell und reichlich neue Triebe entwickelt, das die Kuhmäuler nicht zerschneidet und standhaft ist gegen Hufe. Und natürlich braucht man nicht nur eine Sorte, sondern ein im Nährstoff aufeinander abgestimmtes Sortiment. Also vorher war für mich Gras ist Gras. Ne? Dr. Klaus Kloss könnte mit den strahlenden Augen eines Schwärmers stundenlang über Gräser sprechen. Er gilt als der Gräserspezialist. Das Institut ist ein Wallfahrtsort für Experten der Moorlandforschung und der Futterproduktion. Es gehört zur Akademie der Landwirtschaftswissenschaften, das brauche ich Ihnen nicht erzählen, das wissen Sie ja besser als ich. Ein Forschungsauftrag ist hier erst dann als erfüllt, gilt erst dann erfüllt, wenn die Anwender, also Saatzüchter, Konstrukteure von Landmaschinen, Genossenschaftsbauern, zufrieden sind und die Produktionsergebnisse den Forschern recht geben. Das war nicht von jeher so. Das Institut wuchs mit unserer Landwirtschaft. Ja, es musste immer um Nasenlängen voraus sein. Dr. von der Weitbring war von Anfang an dabei. Dr. Klass hatte ihn mir als sachlich kühlen und zurückhaltenden Menschen geschildert. Doch die Stunde scheint uns günstig. Die Dämmerung bricht herein. Der Sturm heult noch immer und Regen klatscht in wilden Böen an die Fensterscheiben. Wir sitzen zu dritt in seinem modernen, ferngeheizten Büro. Der einzige Kerzenstummel taucht die Bronzebüste von Professor Mitscherlich in flackerndes Licht. Man sagt, er hörte das Gras wachsen, meint Dr. von der Weitbring und weist auf die Büste. Als im Gründungsjahr der Republik dieses Institut errichtet und mit der Aufgabe betraut wurde, Mittel und Möglichkeiten zu finden, um in der Landwirtschaft Vorkriegserträge zu erreichen, da versammelte er einige Wissenschaftler um sich, 4 oder 5, und begann nicht nur die Wirkungsgesetze der Wachstumsfaktoren zu erforschen, sondern auch mathematisch-statistisch zu erfassen. Er machte sie dadurch für die Landwirtschaftswissenschaften anwendbar. Unter den Pflanzenphysiologen Europas hatte Mitscherlich damals schon einen berühmten Namen. Ihm und seinen Mitarbeitern musste es genügen, einen Versuch im Labor oder auf einer Parzelle zu Ende zu führen und das Ergebnis in einer Fachzeitschrift zu veröffentlichen. Mehr vermochten sie vorerst nicht zu leisten. Sie lebten in dem abgeschiedenen Paulinenaue in patriarchalischer Gemeinschaft und äußerst sparsam. Der Professor meinte, dieser Staat müsse so vieles aufbauen und habe kein Geld, das zum Fenster rauszuwerfen. In der Tat, niemand war wohl sparsamer als Mitscherlich. Er drehte die 100-Watt-Birnen raus, wenn 60 genügten. Die sehe ich schon verständnisähnlich nicken. Er ließ Plakate zur Gewerkschaftswahl nach dem Wahlakt einsammeln, um Konzeptpapier daraus zu schneiden. Er schlief in einem Feldbett unter Buntkarierten, rauchte die fürchterlichsten Zigarillos und verschenkte die leeren Pappschachteln an Kinder, von denen er wusste, dass sie Schmetterlinge oder anderes sammelten. Sie verehrten ihn alle, obwohl sie manchmal unter seinem Sparsamkeitsdrang stöhnten. Manchmal schien er weltfremd, doch wenn er im Ministerium auftauchte, wusste er genau, wie viel Phosphor oder Stickstoff oder Kali man in den nächsten Planjahren würde produzieren bzw. importieren müssen. Er war der große anerkannte Mann der Düngung und der Pflanzenernährung. Wenn wir heute manche seiner Methoden als patriarchalisch belächeln, nun wer weiß, wie wir einmal im Licht der Nachwelt dastehen werden. Dr. Kloss staunt. So erzählfreudig kennt er seinen Kollegen gar nicht. Wir hüten uns, seinen Redefluss zu unterbrechen. Nun geht es wieder mit Weitbring weiter. Professor Asmus Petersen übernahm das Institut Mitte der 50er Jahre, als sich die ersten Genossenschaften stabilisierten. Er orientierte auf Großraumwirtschaft, auf Weidekombinate, Weidezentralen. Das klang damals alles noch ziemlich utopisch. Petersen stammte aus einer Bauernfamilie. Und es steckte etwas von Ikarus in ihm. Nur wusste er, wie weit seine Flügel tragen würden. Und er bemaß das Ziel nach dem Machbaren. Er ging davon aus, dass es lebensnotwendig sei, eine 500.000 Hektar Moorboden in der DDR nutzbar zu machen, um die wachsende Zahl der Tiere ernähren zu können. Die Melioration unter den preußischen Königen begonnen und immer wieder vernachlässigt, konnte jetzt unter weitaus günstigeren Bedingungen systematisch in Angriff genommen werden. Professor Petersen schonte sich dabei nicht. Wenn irgendwo von einem Schöpfwerk oder einer Pumpstation Warnsignale kamen, sprang er in den Jagdwagen und preschte dorthin. Damals führten noch keine Betonpisten durchs Luch. Da musste man sehen, wie man zu Pferde durchkam. Es kümmerte ihn nicht, dass er oft bis zu den Knien im Modder wartete. Seine wöchentlichen Dienstbesprechungen pflegte er auf den Samstag zu verlegen. Da hockte er mit allen wissenschaftlichen Mitarbeitern und sie redeten sich die Köpfe heiß, während zu Hause Frauen und Kinder warteten und das schönste Wochenendprogramm ins Wanken kam. Dennoch, wer von der alten Garde noch da ist, der denkt gern an die stürmischen Zeiten zurück. Es war der Beginn einer allgemeinen, gewaltigen Wissensexplosion. Man kann sich kaum vorstellen, was alles auf das Institut zukam, das sich vom Fließen des Wassers bis zum Fließen der Milch für alles verantwortlich fühlte. Petersen teilte seine Mitarbeiter in zwei Kategorien ein. In die Besten der Erde und in die Dümmsten der Erde. Und es konnte einem sehr leicht passieren, dass man von der einen Kategorie in die andere rutschte und wieder zurück. Nachtragend war er nie. Wenn er schimpfte, dann Plattdeutsch. Das klang nicht so hart. Es nahm auch nie jemand länger als 24 Stunden übel. Denn es ging ja nicht um die Person, sondern immer um die Sache. Jedenfalls hat das Institut unter seiner Leitung auf internationaler Ebene in der Moorforschung wissenschaftlichen Ruf erworben. Als Petersen 1961 seine spottlustigen Augen für immer schloss, da war mit ihm eine Ära zu Ende gegangen. Es klopft. Die Sekretärin kommt, um mitzuteilen, dass der Zug mit den Fahrschülern aus Nauen eingetroffen sei. Sie entzündet ein Puppenstubenlicht und stellt es vor uns auf den Tisch. Die letzte Kerzenreserve. Solche kurzlebigen Lichter sind wohl selten in Ihrem Institut, nehme ich den Faden wieder auf. Weitbring geht schmunzelnd auf die Anspielung ein. Ja, unser Institut hat heute ein so weites Feld zu beleuchten, dass wahrhaft ein Licht nicht mehr ausreicht und wäre es noch so groß. Wir hatten eigentlich immer das Glück, einen Leiter zu finden, der vom Wissen und vom Charakter her für den jeweiligen Zeitabschnitt der Richtige war. Beim Mitscherlich saßen wir noch alle in einem Haus, aßen an einem Tisch, hatten Platz in 35 neuen, wenn auch ländlichen Wohnungen. Dann begann man in der Landwirtschaft mit anderen Maßstäben zu messen. Und Petersen, der Stürmer und Dränger, war da der Richtige. Und nach ihm brauchten wir einen Wissenschaftsorganisator. Und Professor Eberhard Wojan war jetzt der rechte Mann am rechten Ort. Jahre später mussten wir ihn mit einem lachenden und einem weinenden Auge als Vizepräsidenten an die Akademie der Landwirtschaftswissenschaften abgeben, weinend, weil er so leicht nicht zu ersetzen war, und lachend, weil es mitunter vorteilhaft sein kann, wenn man im höchsten Fachgremium einen vertrauten Mitstreiter weiß. Leider, für uns glücklicherweise, kann sich Professor Wojan in dem geräuschvollen Berlin nicht so recht heimisch fühlen und kommt so oft es geht nach Paulinenaue. Hier hat er sein Haus, hier lebt auch seine Frau. Ohne sie blühte nicht der Weizen in unserem Kulturbundclub Havelland. Sie holt interessante Leute her und regt die eigenen zu neuen eigenen Ideen an. Mal eine Fahrt zur komischen Oper, mal Diskussion mit Architekten über Landschaftsgestaltung bei modernen Industrieanlagen. Ja, danke. Mal Streichquartett, mal auf Fontanes Spuren durchs Havelland, mal Paulympische Spiele gegen den Herzinfarkt, mal zünftiger Jägerabend mit Jagdhörnern, Schüsseltreiben und Quiz biologisch, denn Paulinenaue liegt ja nach wie vor mitten im Luch, wo sich die Füchse und die Hasen, die Rehe und die Schwarzkittel gute Nacht sagen. Mittlerweile rückt die Abendbrotzeit heran. Wir tasten uns aus dem nachtschwarzen Institutsgebäude heraus. Im Park klettern wir über meterdicke, umgestürzte Robinien. Die Birke neben dem Parkplatz, die am Vormittag so aussah, als würde sie noch das Jahr 2072 erleben, liegt geknickt wie ein Streichholz. Ich bin froh, meine treue Rosinante aus dem Gefahrenkreis stürzender Bäume hinaus manövrieren zu können. Doch holst der Kuckuck von einem 10 Meter entfernten, frisch gedeckten Dach, hat sie doch ein paar Firststeinbrocken abbekommen. Von 4 Zufahrtsstraßen zum Institut ist eine frei geblieben. Vorsichtig schaukeln wir ins Dorf. Unterwegs meldet der Buschfunk, Handy gab es ja damals noch nicht, aber der Buschfunk funktionierte und meldete, dass dieser und jener nicht mehr alle Ziegeln auf dem Dach habe. Auch Frau Wojan, in deren Haus ich eigentlich übernachten sollte. Unter solchen Umständen ist natürlich nicht dran zu denken. Kurz entschlossen bietet mir Frau Kloss liebenswürdig Asyl. In der Ofenröhre gewärmte Milch und Pfefferkuchen. Tochter Annette, die große Freundin von Pferden, Hunden, Katzen und Wellensittichen, beschließt, dem im wahrsten Sinne des Wortes hereingewehten Gast ihr Bett abzutreten und selber auf dem Sofa zu schlafen. Der kleine Konrad, erregt von dem erlebnisreichen Tag, schildert gestenreich seinen Weg vom Kindergarten nach Haus. Und beinahe wäre ich wie der Robert mit dem Sturmwind bis nach Afrika geflogen, wenn ich nur einen Regenschirm dabei gehabt hätte. Afrika kann unseren Konrad nicht erschrecken. Er hat ja Afrikaner gesehen, die Gäste im Institut waren. Die sahen gar nicht hinten schwarz aus wie im Bilderbuch, sondern schön braun wie Schokolade. Der Struwwelpeter hat seitdem sehr an Glaubwürdigkeit für ihn verloren. Auch die Mongolei ist Konrad nicht mehr fremd. Da haben alle Menschen solche Augen. Er zieht mit seinen kleinen Fingern die Augenbrauen hoch. Und die Kinder lernen dort zuerst reiten und dann laufen. Papi war da, der hat es selber gesehen. Für Konrad liegt Afrika gleich hinter Friesack und hinter Nauen die Mongolei. Vielleicht wird er mal hinfahren, wenn er groß ist, die Steppe begrünen und Gräser züchten, die 50 Grad Hitze und 35 Grad Kälte überstehen. Möglich ist heutzutage alles, nicht zuletzt für einen kleinen Jungen, der in Paulinen aufwächst, der durch so viele Fäden mit der Welt verbunden ist. Vater Kloss war unlängst mit einer Arbeitsgruppe für einige Monate in der fernen Mongolei, hatte Sorten und Arten von Futterpflanzen geprüft, die für den Anbau in der Waldsteppenzone von Bornur geeignet sind. Dr. Berg hatte die Weidekombinate unter tropischen Bedingungen studiert und hielt Vorträge an der Universität in Havanna. Auf allen einschlägigen internationalen Kongressen sind Mitarbeiter des Instituts zu finden. Auf dem Graslandkongress in Helsinki, auf der Tagung des Europäischen Rates für Unkrautbekämpfung in Lissabon, auf dem Kongress für Mikrobiologie in Moskau oder auf der Generalversammlung der Europäischen Grünlandföderation in der Schweiz. Überall hat sich das Institut, nunmehr Institut für Futterproduktion, durch seine Forschung und praktische Arbeit einen geachteten Namen erworben. Und Fachleute aus Chile, Polen und Japan, die sich in der DDR umgesehen haben, beneiden die Paulinenauer Wissenschaftler um die Möglichkeiten, ihre Forschung unmittelbar und vom Staat unterstützt in sozialistischen Kooperativen verwirklicht zu sehen. Schon der nächste Schritt zur internationalen Arbeitsteilung ist getan. Naja, wie es hinter den Kulissen aussah, hat man mir damals nicht erzählt. In der Versuchswirtschaft des Instituts von Lugovaja, weiß ich nicht, wie man das betont, in der Sowjetunion wird zum Beispiel Welksilage nach Paulinenauer Erfahrung vorbereitet, in Silos aus der CSSR gespeichert und mit Maschinen aus der DDR verarbeitet. Auch das eigene Mehrfruchttrockenwerk wurde gerade rechtzeitig fertig. Ich habe selten so viele wissenschaftliche und trockene Ausdrücke und wie in Paulinenaue benutzen müssen, was natürlich für einen literarischen nicht sehr zuträglich ist. Deswegen war ich dem Sturm ganz dankbar, dass das trockene etwas aufgelockert wurde. Dieses Werk hat viele Eigentümer. Das Lehr- und Versuchsgut Paulinenaue, zwei volkseigene Güter und 8 Genossenschaften. Wer auf der Fernverkehrsstraße Nummer 5 von Nauen nach Friesack fährt, kann die riesigen Plasthallen und die Kesselanlagen mit den Heizöltanks für das Trockenwerk gar nicht übersehen. Ist das noch Landwirtschaft? Viele stellen sie sich immer noch so vor, wie sie vor 20 Jahren war, als der alte Vater Spieß jeden Vormittag mit seinen 50 Milchkannen auf dem Pferdewagen gemütlich nach Friesack kutschierte. Und jede Kuh gab durchschnittlich 3000 Liter Milch im Jahr. Man fand das für den kargen Sand- und Moorboden schon erstaunlich. Wenn heute eine Kuh nicht mindestens 6000 liefert, hat sie wenig Chancen, weiterhin jeden Tag zweimal umsonst Karussell zu fahren. Über die Geschichte des Instituts haben wir nun allerlei erfahren, doch die Geschichte des Ortes Paulinenaue ist viel älter. Als erster Gutsbesitzer wird Hasso von Bredow erwähnt, natürlich, 1390, natürlich in Bredow. Wer saß denn sonst um diese Zeit zwischen Nauen und Friesack? Es ist in der Urkunde jedoch nur von den Heidebergen die Rede. Erst 1420 erscheint im Landbuch der Mark Brandenburg anstelle der Heideberge eine Meierei und als Besitzer ein Herr von Knoblauch aus Pessin. Die Familie muss sich hier lange gehalten haben, denn gut 400 Jahre später wurde wieder ein Knoblauch aus Pessin erwähnt. Er heiratete eine Pauline von Bardeleben und schenkte ihr als Morgengabe das Vorwerk Pessin und nannte es deshalb Paulinenaue. Das bestand aus drei Häusern, dem Gutshaus, dem Meier und dem Schäferhaus. Als viertes kam ein richtiger, ernstzunehmender Bahnhof an der Strecke Berlin-Hamburg hinzu. Niemand weiß heute zu sagen, warum, aber der Bahnhof war da seit 1846. Und mit der Zeit siedelten sich ein paar Eisenbahnbeamte an, mit einem Morgen Wind hinterm Haus und ein paar Hühnern und Kaninchen. Die Namen der Gutsbesitzer wechselten zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg öfters als in den vorangegangenen 500 Jahren. Bis 1922 mussten die Kinder nach Pessin zur Schule laufen oder sich das Einmaleins von einem Schneidergesellen einbläuen lassen, der nebenbei auch noch Eisenbahnfahrkarten verkaufte. Erst als der experimentierfreudige Landwirt Dr. Schurich das Gut erwarb, zogen etliche Familien nach Paulinenaue. Doch im Kreise Nauen hieß es nach wie vor das tote Dorf. Das Gutshaus wurde 1949 zum Stammhaus des neu gegründeten Instituts. Im Gutspark verstreut entstanden neue, moderne Gebäude. 50 wissenschaftliche und 200 technische Kräfte, dazu Tierzüchter und Agronomen, Traktoristen, Techniker, Ingenieure des Lehr- und Versuchsgutes, bauten ein Dorf, das mit dem Alten nicht mehr viel mehr als den Namen und eine Straße gemeinsam hat. So einen Park wie den Gutspark kann manche Kreisstadt nicht vorweisen. Er ist seit Jahren ihr ganzer Stolz. Wie aber sieht er aus, jetzt am Morgen des Sturms, wir haben es gesehen. Er gleicht einem Holzeinschlagplatz. Alle Mitarbeiter, die zupacken können, hantieren mit Sägen, Äxten, Traktoren und Greifern. Für die Kinder der beiden Kindergärten ein aufregendes Schauspiel. Für den Gärtner und Fasanenzüchter Komoll ein Trauerspiel. Auch Dr. Rücker schneidet der Anblick ins Herz. Doch er gönnt sich nicht die Zeit für wehmütige Gefühle. Als die Sekretärin einen starken Kaffee herbeizaubert, auf dem Bunsenbrenner zubereitet, denn der Strom ist immer noch nicht da, schiebt er entschlossen alle Arbeit beiseite und fragt, was ich noch sehen müsse, um über Paulinenaue schreiben zu können. Das Luch, sage ich, das Luch, von dem Fontane schrieb, es sei zutiefst menschenfeindlich. Also fahren wir ins Luch. Es beginnt gleich hinter den letzten Häusern des Dorfes. Soweit das Auge reicht, bleigrauer Himmel und stumpfschwarze Erde. Am Horizont eine Pappelzeile, ab und zu ein Erlengebüsch, verstreute Häuser, manche unbewohnt. Wir stapfen durch welkes Gras, gehen um das Haus herum, das nackt und einsam steht. Kein Zaun, nicht die Andeutung von einem Garten, nur zwei kümmerliche Fichten, in denen der Wind pfeift. Zerbrochene Fenster klirren. Aus den Wohnhöhlen klingt es hohl und schauerlich. Jetzt fehlt nur noch der Hund von Baskerville, sage ich. Doch Dr. Rücker lacht. Sie haben zu viel Fantasie. Natürlich kann ich mir lieblichere Landstriche vorstellen. Aber man muss wissen, warum diese Karten ins Luch gebaut wurden. Weil die Bewohner mit ihren armseligen Pferdewägelchen nicht die Zeit und die Kraft hatten, vom Dorf aus den beschwerlichen Weg ins Luch zu bewältigen. Das Pferd wäre ihnen ja auf der Strecke geblieben. So mussten sie selber in die Einöde. Heute wohnen sie im Dorf, in einer der 80 neuen fernbeheizten Wohnungen und fahren mit schweren Maschinen auf betonierten Wirtschaftswegen ins Luch. So betrachtet kann diese verlassene Karte nicht traurig, sondern eher fröhlich stimmen. Also er hat für alles immer eine positive Wendung gehabt. Habe ich meinen Hut gezogen. Der Mann strahlt urwüchsige Heiterkeit aus. Nach einer Weile erscheint mir das Luch wirklich nur noch halb so trist. Der Moorboden, erklärt er, während ich meinen Wagen auf schmaler Betonpiste durchs Moor steuere, der Moorboden muss mit großem Einfühlungsvermögen behandelt werden. Bei Regen quillt er auf, wird weich und die schwere Technik versinkt. Bei Trockenheit weht er in schwarzen Staubwolken übers Land. Das heißt, dem Moorboden muss gerade so viel Wasser entzogen oder zugeführt werden, wie er braucht, um bei entsprechender Düngung das herzugeben, was wir von ihm verlangen. Unsere Pflanzenbauer müssen herausfinden, welche Futterpflanzen am besten gedeihen. Möglichst Sorten, die nacheinander schnittreif werden. Die Technologen müssen Maschinen erfinden, mit denen man die empfohlenen Sorten ernten kann. Und dann kommen die Ökonomen und halten das sicher, todsicher, für ideal, aber viel zu teuer. Es setzen sich also alle drei zusammen und suchen nun nach der günstigsten Variante. Man muss sich natürlich auch mit den Entwicklungstendenzen unserer Gesellschaft beschäftigen, sonst erforscht man Sachen, die bald wieder überholt sind. Oder vielleicht erst in 50 Jahren wirksam werden. Unser jetziger Institutsdirektor Dr. Töns hat jahrelang das Lehr- und Versuchsgut Paulinenaue Selbeland geleitet und nach Laborerfahrungswerten Erstaunliches aus Sand und Moor und also auch aus den Ställen herausgeholt. Er weiß, was in der Praxis Not tut. Die Futtergrundlage muss stimmen, bevor man in die Viehwirtschaft intensivieren kann. Darum gehen ja auch die Kooperationen zur gemeinsamen Pflanzenproduktion über. Manche kommen dann zu uns und blättern auf. Also wir haben so und so viel Hektar Sand, so und so viel Lehm und Moorboden. Wir wollen 2000 Milchkühe und 1000 Mastbullen halten. Was brauchen wir also an Dünger, an Grünfutter, an Wechselage und so weiter? Und dann bekommen sie von uns so eine Art Kochbuch. Ein Vademekum für Düngung, Pflanzensorten, Futtermodelle. Objektbezogene Forschung nennt man das. Es ist gar nicht so einfach, ihnen zu folgen und zugleich auf die Betonpiste zu achten, die ja für LKW-Spuren eingerichtet ist. Und ich mit meinem Moskvitsch, mit den Hiesien wäre ich überhaupt nicht weitergekommen, da wäre ich ja bei der wenigen Bodenfreiheit gleich festgesessen. Krampfhaft umklammere ich das Lenkrad. Wir fahren über Bienenfarm in Richtung Brieselang. Ein verwittertes Hinweisschild zeigt an, nach Kamerun 2 Kilometer. Kamerun entpuppt sich als winzige Luchsiedlung. Dr. Rücker will mir noch zeigen, wie das neue Trockenwerk funktioniert, doch plötzlich versperren umgestürzte Baumriesen den Weg. Ein paar Bauern aus Selbeland, zwergenklein daneben, warten auf eine zweite Motorsäge. Hinter ihnen liegen noch 52 Stämme quer über den einzigen Weg. Heiliger Strohsack. Und jetzt das Ganze rückwärts. Wo rückwärts fahren sowieso immer meine schwache Stelle. Zum Glück findet sich nach etwa 2 Kilometern eine Stelle, an der man mit einiger Geschicklichkeit wenden kann. Jetzt geht's wieder vorwärts und mir ist wohler. Auch bei Dr. Rücker, der sich ärgerte, weil wir nicht ans Ziel kamen, setzt sich schnell wieder das sanguinische Temperament durch. Nur gut, dass uns der Sturm nicht in die Kartoffelernte geplatzt ist. Auf diesem Weg sind tausende Tonnen Kartoffeln transportiert worden. Das wäre erst ein Ausfall gewesen. Überhaupt wären wir vor 2 Jahren bei solchem Wetter mit solch einem niedlichen Wägelchen überhaupt nicht bis hierher gelangt. Da war der Weg vom Moor kaum zu unterscheiden. Wir hätten einen Schwimmpanzer nehmen müssen, um trockenen Fußes heimzukommen. Es gibt wohl nichts, was man in Luchlotsen umwerfen kann. An seiner Seite sieht man selbst bei diesem hundserbärmlichen Wetter das Luch mit anderen Augen. Leute seines Schlages leben nicht nur in Paulinenaue, auch in der Waldsteppe von Bornur, auch in Kubas Savannen, auch in den Pripyat-Sümpfen und in der Kyzylkum. Das sind die Menschen, die Wüsten zum Blühen bringen. Ja. Sie merken also, ich war damals sehr beeindruckt von Paulinenaue.